Q4 auf 1, ENIAC auf 2.
Ja.
ID4 auf 3.
Ja, aber Beifahrer wäre ich am liebsten im Ende.
Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in
Erst fahren, dann reden. Und damit ein herzliches Willkommen und ein herzliches Hallo von meiner Seite aus. Ich bin Peter Fischer und mir gegenüber sitzt wie immer Jan Götze. Hallo Jan.
Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Folge 33, eine Schnapszahl.
Korrekt.
Und heute geht es um ein Elektroauto.
Das stimmt. Bevor wir sagen, welches, wer es noch nicht gelesen hat, erstmal der Sound.
Traditionell. Ich frag mich ja immer, ob die Leute wohl mit geschlossenen Augen auf die Folgen klicken, ne?
So. Ganz bestimmt.
Ich will noch nicht wissen, was es ist. Ich höre erst den Sound.
Schreibt uns gerne an podcast@automild.de. Ich glaube, das wird ziemlich schwierig.
Ja, jedenfalls jetzt traditionell erstmal der Sound.
Sound.
Ja.
Oh. Also bei Elektroautos ist es naturgemäß nicht ganz so leicht, die zu unterscheiden.
Das stimmt. Aber es gibt tatsächlich Elektroautos, wo es anders ist.
Jetzt kommt
Renault Zoe. Hat so ein, also kann ich mittlerweile raushören.
Den hörst du raus.
Ich habe mich dran gewöhnt. Genau, also das ist schon, achtet mal drauf, die Renault-Elektroautos klingen doch ein bisschen anders als andere Elektroautos. Für meinen Geschmack jedenfalls. Und okay. Ein bisschen lauter auch.
Ich werde mal in Zukunft darauf achten. Heute geht es um den Audi Q4 e-tron. Und der Q4 e-tron ist das erste elektrische Kompakt-SUV von Audi. Es ist das dritte Elektroauto. Es gab ja zuerst den e-tron, also das große SUV. Mhm. Dann den e-tron GT, also den Bruder des Porsche Taycan. Und eben jetzt den Q4 e-tron.
Im Grunde der erste elektrische Audi, der jetzt in, ich sag mal, bezahlbare Regionen herunterkommt zu uns, ne?
Absolut, ja. Das Auto ist seit Sommer 2021 erhältlich und er basiert auf der MEB-Plattform, genau wie die Markenbrüder Skoda Enyaq und VW ID.4. Mhm. Die sind wir beide schon gefahren.
Richtig, das heißt, wir können wunderbar vergleichen und so ein bisschen gucken, wie ist das beim Q4, wie ist das beim ID.4, wie ist das beim Enyaq.
Wollen wir das so machen, dass wir pro Kapitel quasi immer unseren Favoriten nennen?
Also, ja, das können wir gerne machen, auf jeden Fall. Das sollten wir machen. Wenn wir schon die Vergleichsmöglichkeiten haben, dann müssen wir es auch ausschöpfen.
Dann machen wir das so. Für alle, die jetzt keine Lust haben, in den Folgen wieder durchzuscrollen, also Enyaq Folge 16, VW ID.4 Folge 22, wenn ihr die dann entweder vorher oder im Nachhinein hören wollt, um auch eine Vergleichbarkeit zu schaffen.
Dann müssen wir erstmal ein bisschen spezifischer werden, würde ich sagen. Denn wir haben ja gesagt, Audi Q4 e-tron. Grundsätzlich war das Fahrzeug, was wir hatten, ein Q4 e-tron. Das ist richtig. Aber bei uns war das ja noch ein bisschen spezieller. Denn wir hatten nicht nur den Q4 e-tron, sondern wir hatten die Sportback-Variante. Also sozusagen, ja, ist das jetzt SUV-Coupé oder Fließheck? Es ist ein Sportback.
Ja, und bei Audi steht Sportback ja so genau genommen für alles.
Ja.
Es kann alles sein. Also ein A3 Sportback ist ein kompakter.
Ja.
Ein A5 Sportback ist ein viertüriges Coupé. Und ein Q4 Sportback ist ein SUV-Coupé, wenn man so möchte. Also, ihr müsst merken, den Q4 gibt es also in zwei Karosserievarianten als normales SUV und eben als Sportback und natürlich auch mit unterschiedlichen Motorisierungen. Und wenn man das jetzt vergleicht mit den Konzernbrüdern Skoda Enyaq und VW ID.4, dann gab es den Q4 gleich von Marktstart weg in diesen zwei Varianten und Skoda und VW haben ja jetzt erst nachgelegt.
Richtig, jetzt gibt es Enyaq Coupé und den ID.5.
Genau.
Also VW hat dann eine andere Bezeichnung gewählt für dieses SUV-Coupé, dieses elektrische. Aber es fällt schon auf, ne? Also alle bieten das MEB-Fahrzeug als SUV in den gleichen Karosserievarianten an.
Ja, man versucht halt, die Kuh zu melken. Ist ja auch legitim. Interessant finde ich ja, also Audi kam als letztes zur Party, aber konnte gleich beide Karosserievarianten auf den Markt werfen. Der Enyaq war der erste, ne? Der kam vor dem ID4, oder? Ich glaube, ja.
Ja.
Der Enyaq war der erste, aber konnte dann quasi jetzt erst als letzter die Coupé-Variante bekommen.
Ja.
Interessant. Okay, aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Optik des Q4 und kommen zum Thema Design.
Jo.
Optik.
Man muss sagen, bis zur B-Säule sind Q4 und Q4 Sportback gleich. Also die sind identisch. Erst ab der B-Säule fällt dann eben die Dachlinie beim Sportback ein bisschen schräger ab. Was allerdings kurios ist, das Kofferraumvolumen ist beim Sportback größer als beim Q4 e-tron. Also der Sportback, da passen im Normalzustand 535 Liter rein, in den normalen Q4 e-tron 520 Liter. Bei umgeklappten Rücksitzen relativiert sich das Ganze dann. Liegt wahrscheinlich daran, dass man einfach nur bis zu dieser gewissen Höhe misst.
Genau, dieses Füllmaß, ne? Also genau. Bis Oberkante, Rücksitzlehne wird dann standardmäßig gemessen. Und da scheint irgendwo ein Unterschied drin zu sein. Anders kann ich mir das nicht wirklich erklären. Also, dass die Coupé, in Anführungszeichen Coupé-Variante, mehr Kofferraum hat als das normale SUV mit diesem eher kastigen Heck, ist schon ein bisschen eigenartig.
Allerdings, ja. Und in der Regel wirst du es im Alltag auch nicht merken. Also diese 15 Liter, die fallen auf jeden Fall nicht entscheidend ins Gewicht. Nur ist es trotzdem irgendwie kurios, dass der Sportback ein bisschen mehr Kofferraum bietet.
Jetzt, wo wir diese Karosserie-Variante sozusagen schon erklärt haben, finde ich, sollten wir noch einmal aufs generelle Design gucken. Natürlich muss man sagen, ein Audi braucht diesen Single-Frame-Grill, also diesen großen, wie viele Ecken sind das eigentlich? Sind das 8 Ecken? Ich glaube ja, diesen großen achteckigen Grill. Beim Q4 Elektroauto, wie schon mehrfach erwähnt, ist dieser Grill geschlossen.
Ja, wie bei allen elektrischen Audis.
Genau, die Scheinwerfer liegen sozusagen direkt am Grill an oder an diesem Designelement des Grills. Und die Front, muss man sagen, also so empfinde ich das jedenfalls, sieht im Grunde jetzt nicht dramatisch anders aus als bei Verbrenner-Audis. Im Gegensatz zum Beispiel zum VW ID.4, wo man doch wirklich auf den allerersten Blick sieht, okay, das ist kein Verbrennungsfahrzeug, irgendwas ist im Design komplett anders. Also das ist wesentlich reduzierter, das Design. Der Q4 e-tron, der könnte im Grunde auch mit dem Diesel laufen, so rein optisch gesehen jedenfalls.
Genau, also das eigentliche Erkennungsmerkmal ist eben dieser geschlossene Single-Frame-Kühlergrill. Ansonsten, wenn man jetzt die drei Brüder so ein bisschen einordnen müsste, der Enyaq ist sehr kantig designt,
ja.
Der ID.4 wirklich sehr rund und der Q4 so ein bisschen dazwischen eher rund, aber ich finde, das fällt schon auf. Er wirkt halt eine ganze Ecke edler. So, also der wirkt, man merkt halt schon, okay, das ist ein Audi, es ist ein bisschen gehobener so vom Design, weil du eben die Scheinwerfer ansprachst. Also LED-Scheinwerfer sind beim Q4 e-tron serienmäßig. Gegen Aufpreis gibt es Matrix-LED-Scheinwerfer, kosten 1130 Euro extra. Und ich würde die auf jeden Fall bestellen. Die haben eben diese typischen dynamischen Lichtinszenierungen, wie Audi das nennt, kennen bestimmt die meisten von euch, haben es schon mal gesehen, also mit Wischblinker und dann laufen so die einzelnen LEDs hoch und runter und da kann man so ganz schöne Sachen mitmachen.
Es baut sich so auf, das Licht.
Genau.
Ne? Das sind so einzelne Klötze sozusagen, die dann nach und nach beleuchtet werden, sodass das so aussieht, als würde das Licht so in den Scheinwerfer so reinfallen. Ist nicht jedermanns Geschmack. Manche halten das ja auch für ein bisschen übertrieben, aber es sieht tatsächlich ganz schick aus. Und wie du sagst, da sieht man halt so ein bisschen diesen Audi-Anspruch schon drin, dass man eben noch ein bisschen was Besonderes hat.
Ja, also ich finde auch wirklich bei diesen Lichtanimationen, da macht Audi echt einfach niemand was vor. Das haben die, das haben die wirklich gut drauf. Und du hast es gesagt, es ist eine Geschmackssache. Aber für mich persönlich nutzt sich dieser Effekt eigentlich nicht ab. Also ich finde es bis heute eigentlich jedes Mal cool, so einen aktuellen Audi im Dunkeln speziell auf und zu schließen.
Ja,
also es ist schon immer eine Show.
Gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Das wird nicht so schnell langweilig. Irgendwie ist da so eine Mechanik hinter. Also es reicht nicht aus, wenn der Wagen steht, man macht ihn auf mit Fernbedienung, dann fährt dieses Lichtspektakel da ab. Und wenn man dann denkt, das war ja interessant, schließt wieder ab und schließt dann nochmal auf, um es nochmal zu sehen, dann passiert gar nichts. So,
das ist die Posersperre.
Genau.
Damit du nicht auf dem Parkplatz stehst, immer auf zu.
Ich würde das gerne ein paar Mal hintereinander eigentlich sehen, aber gut, das möchte Audi nicht. Vielleicht geht das auch zu sehr auf die Batterie.
Kann auch sein, ja. Werden wir jetzt vielleicht nicht mehr lösen in diesem Podcast. Aber es ist, wie gesagt, ein cooles Feature. Also für mich nutzt es sich nicht ab. Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz beim Design bleiben, da muss ich jetzt ja noch mal sagen, man muss die Designer an der Stelle auch mal loben. Also auf der gleichen Plattform haben sie 3 völlig unterschiedliche Autos designt. Also Enyaq, ID.4 und Q4 sehen sich komplett unterschiedlich aus. Und sonst kennt man es ja oft, dass Autos sich eben sehr ähnlich aussehen oder sehr, sehr ähnlich sind. Und das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Mhm. Und das, obwohl die Abmessungen ja sehr identisch sind, also fast auf den Zentimeter genau.
Ja, lass mal kurz vergleichen. Also Q4 Sportback e-tron, Länge 4,59 Meter. Hast du die Daten vom ID.4 und vom Enyaq?
Ja, habe ich hier. Also ID.4 4,58 Meter, also
okay.
1 Zentimeter. Enyaq 4,65 Meter, also schon ein bisschen länger.
Das wird jedenfalls meine Vermutung der hintere Überhang sein. Der hat ja so ein Also der normale Enyaq hat ja quasi so ein, fast schon so ein Kombi-Heck eigentlich, ne?
Ja, das stimmt.
Mhm. Die Breite des Q4 e-tron 1,87 Meter, ein stattliches Auto schon. Also das ist nicht wirklich schlank, ne? Also wenn in der Innenstadt irgendwie kleine, enge Gassen sind, dann muss man schon ein bisschen
also
sich konzentrieren.
Das ist jetzt kein A3,
nee.
Das stimmt, ja. ID.4 1,85, also 2 Zentimeter schmaler, und der Enyaq 1,88.
Also absolut auf einem Niveau, dieses Dreiergestirn. Höhe 1,61, das bezieht sich auf den Sportback, also auf diese Coupé-artige Variante, die wir hatten. Der normale Q4 e-tron liegt bei 1,63 Meter.
Der ID.4 1,64 und der Enyaq 1,62.
Okay. Und der Radstand, das ist ja eigentlich der Punkt, wo man sagen muss, das ist wirklich relevant, weil das eben, wie gesagt, Plattformbrüder sind. Diese 3, Radstand beim Q4 2,76 Meter, auch schon ein ziemlich großer Radstand. Also das verspricht auf jeden Fall schon mal Platz im Innenraum.
Yep.
Was geht bei ID.4 und Enyaq?
Nochmal 1 Zentimeter mehr, 2,77 bei beiden.
Ja.
Also ihr merkt wirklich, die sind sehr, sehr ähnlich, was die Abmessungen angeht. Hier und da mal ein paar Zentimeter mehr oder weniger, aber ansonsten wirklich sehr gleich. Und umso mehr finde ich es halt beeindruckend, dass die wirklich komplett unterschiedlich aussehen.
Wir müssen dann nochmal zum Heck kommen, glaube ich, weil da gibt es doch noch zwei Sachen, die man erzählen muss.
Würde ich nochmal aufs Profil ganz kurz eingehen. Denn ich finde, im Profil fallen vor allem die ziemlich stark ausgestellten hinteren Radhäuser auf. Also die hat der Q4 doch schon recht stark ausgestellt. Sieht bullig aus. Ist ja so ein bisschen so ein Designmerkmal bei Audi.
Das sagen sie immer, ne?
Ja,
egal welches Auto, dann sagen sie immer, diese Radhäuser, diese ausgestellten Urquattro.
Genau.
Urquattro oder Sportquattro.
Alles ist der Sportquattro. Ganz so stark ist es natürlich nicht. Aber ich finde schon, dass es auffällt und es dem Ganzen so ein bisschen so einen bulligeren Look gibt. Finde ich gut. Wo wir noch gerade im Profil sind, der Wagen hat klassische Türgriffe, also Bügelgriffe. Und das hat zumindest hier nochmal eine Erwähnung verdient, finde ich. Er hat konventionelle Außenspiegel. Und das sage ich jetzt so, als wäre das richtig Besonderes. Aber der e-tron, also der große Bruder, das große SUV, das 2018 auf den Markt kam, den gibt es ja mit Kameras anstelle von Außenspiegeln. Das war damals wirklich so richtig was ganz Krasses.
Super futuristisch. Erstes Auto mit Kamera-Außenspiegeln?
VW XL1?
Ja. Also nicht der e-tron, ne? Was viele denken, aber es gab diesen VW XL1, dieses ganz, ganz kleine, ganz sparsame Ding. Das war, glaube ich, das erste Auto, was Kamera-Außenspiegel homologiert hatte.
Diese Option auf Kameras gibt es beim Q4 e-tron nicht. Also ja. Auch gegen Aufpreis nicht. Es gibt immer konventionelle Außenspiegel. Ich finde das nicht schlimm, denn diese Kameras, die sind doch gewöhnungsbedürftig, finde ich persönlich. Mhm.
Dann hat man einen Bildschirm so in der Tür, also da, wo sozusagen der bei normalen Autos der Türgriff ist, also so zum Zuziehen innen, da ist dann so ein kleiner Bildschirm eingelassen. Genau.
Ich glaube, es ist eine Gewohnheitssache, aber man guckt schon immer erstmal kurz an die Stelle des Außenspiegels und da sieht man dann eben nur die Kamera. Mhm. Außerdem vermute ich ja, dass wenn so eine Kamera mal abgefahren wird, ne, dann wird es richtig teuer. Nicht, dass heutzutage Außenspiegel günstig sind mit der ganzen Technik, die da drin steckt, ja. Aber diese Kameras sind sicherlich noch ein bisschen teurer.
Wahrscheinlich, ja. Und der Spiegel, ja, da wischt man einmal mit dem Tuch rüber und dann weiß man auf jeden Fall, das funktioniert, hat sich bewährt. Also, gebe ich dir recht.
Um es kurz zu machen, wir vermissen beide die Option auf Kameras nicht beim Q4.
Nein, nicht wirklich.
Jetzt habe ich hier noch eine Sache, wo ich mir gerade das Bild angucke, die immer noch im Profil ist. Und zwar geht es um den Ladeanschluss. Mhm. Finde ich, ist bei Elektroautos eine wichtige Sache, wird gar nicht so oft thematisiert, aber ich finde, die Position ist schon wichtig. Beim Q4 ist er auf der Beifahrerseite hinten.
Ja.
Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, warum ist das jetzt so wichtig, wo der ist? Ich brauche ja einfach nur das Kabel.
Hauptsache er ist da.
Genau, irgendwo. Ich muss das Ding einfach nur anschließen.
Aber so einfach ist es nicht, ne?
Je nachdem, wo man wohnt, wenn man jetzt zu Hause einfach auflädt, dann ist es wahrscheinlich für die meisten relativ egal, weil man kann einfach vorwärts oder rückwärts ins Carport oder in die Garage fahren. Mhm. Wenn man aber in der Stadt wohnt, so wie wir, und es auch mal Ladesäulen gibt, die einfach parallel zur Fahrbahn sind, dann könnte man schon drauf kommen, wenn jetzt der Anschluss auf der Fahrerseite ist, sprich zur Fahrbahn, muss ich das Kabel entweder extrem weit um das Auto rumlegen, wenn es denn so lang ist, oder über das Auto drüber, weil die Ladesäulen natürlich nicht auf der Fahrbahn stehen, sondern auf dem Fußweg.
Ja.
Und deshalb ist allein schon wichtig, dass meiner Meinung nach zumindest der Anschluss auf der Beifahrerseite ist.
Oder, was es ja auch gibt, so ist es bei mir jedenfalls auf der Ecke, da steht eine Ladesäule in so einer Parktasche. Ne? Das heißt, man fährt also im Grunde so schräg in diese Tasche rein und hat dann die Ladesäule sozusagen, ja,
vor sich.
Genau, direkt im Sichtfeld. Und wenn es dann ein Auto ist, was den Ladeanschluss hinten hat, dann muss man auf einer vierspurigen Straße rückwärts in diese Parktasche rein. Das ist nicht so geil.
Also, ihr merkt schon, das ist eine wichtige Sache.
Ich finde ja vorne immer ganz gut.
Ja.
Das ist tatsächlich, also im Grill, zum Beispiel Kona Electric hat den Ladeanschluss vorne. Finde ich praktisch, aber es liegt eben auch an dieser einen Ladesäule, die ich immer ansteuere.
Ich habe zum Beispiel direkt vor der Tür eine Ladesäule, wo ich meistens rückwärts reinfahre, weil man sonst, wenn man vorwärts da reinfährt, nie wieder rauskommt, weil da super viel Verkehr ist und die Leute so parken, dass man halt nicht sehen kann, ob was kommt.
Ja.
Und wenn du dann da rückwärts drin stehst, dann musst du dich mega langsam vortasten. Und wenn du wenn du rückwärts drin stehst, siehst du zumindest, was kommt.
Ja.
Also, ja, Geschmackssache.
Aber das sind so kleine Feinheiten, die man vermutlich erst dann nachvollziehen kann, dass wir darüber so ausufernd reden, wenn man mal selber in der Situation war. Ne? Also das ist.
Genau, und es kommt ja auch extrem drauf an, wo man lädt. Wie gesagt, wenn man zu Hause lädt, an der Wallbox, in der Garage oder im Carport, dann ist es fast egal, weil dann fährst du halt vorwärts oder rückwärts rein. Egal.
So, und jetzt kommt eine Frage, die mir gerade in den Sinn kommt. Bei Verbrennern, da wird ja oft, das ist auch so ein Lifehack quasi, so ein kleiner, in der Tankanzeige, in den Instrumenten, da ist ja dieses kleine Zapfsäulensymbol.
Ja.
Dann ist da so ein, also bei vielen
bei den meisten
Autos, ist daneben so ein kleiner Pfeil, der nach rechts oder nach links zeigt. Und das ist die Hilfe, wo sich der Tankstutzen befindet beim Auto.
Mhm.
Hat vor allem für uns Vorteile, wenn man das weiß und häufig wechselnde Autos fährt.
Yep.
Ganz ehrlich, ich habe es nicht im Kopf, wo dann getankt werden soll, ob rechts oder links. Und das hilft tatsächlich. Haben Elektroautos das eigentlich auch?
Ich wusste, dass du jetzt darauf hinaus willst und habe parallel hier schon mal
nicht abgesprochen.
Ein Tachobild aufgemacht.
Ja.
Schau mal hier. neben der Batterie ist beim Q4 zumindest auch so ein Pfeil zur rechten Seite.
Ja, hilfreich.
Also, der Q4 hat es auf jeden Fall. Bei anderen Autos müssen wir in Zukunft mal drauf achten, also anderen Elektroautos.
Ja.
Weil es haben eben auch nicht alle Verbrenner.
Ja.
Okay. Das war aber ein langer Exkurs nur zu der Position des Ladeanschlusses. Jetzt kommen wir aber dann mal zum Heck, finde ich.
Ja, sehr gerne. Das Heck, wir haben schon gesagt, es ist so eine Art Fließheck. Durchgehendes Leuchtenband, die Rückleuchten sind sozusagen so verbunden. Das sieht auch schick aus, finde ich. Da gibt es natürlich auch wieder so eine Leuchtgrafik.
Genau.
Die Blinker sind schön animiert und so. Claro, muss sein. Und was dann noch auffällig ist, ist dieser Spoiler, der quasi so frei steht und die Heckscheibe so ein bisschen einteilt in einen ganz unteren Bereich und in den oberen Bereich. Ja. Das Sportback sieht sportlicher aus irgendwie, aber ich muss sagen, jetzt so ganz unter uns, ich finde den normalen Q4 e-tron irgendwie gelungener, muss ich sagen. Ist so ein bisschen pummelig, das Heck.
Dito, genau das, was du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast, ist ein bisschen pummelig, habe ich hier auch stehen. Also Heck wirkt für mich etwas pummelig. Ja, ich finde, dass die Heckansicht nicht unbedingt die Sahneseite das Sportback ist. Ja, werden sicherlich auch andere Leute wieder anders sehen und das ist ja auch genau richtig so.
Ich weiß, dass viele in der Redaktion auch sagen, auch beim Q3, dass der Sportback der schönere Q3 ist und so. Für mich muss ein SUV irgendwie auch ein bisschen Nutzwert noch haben und dann muss das so eher dieses klassische kastige Heck finde ich eigentlich besser.
Welches SUV-Coupé, ob es eins gibt, das ich besser finde als das SUV-Pendant? Ja, Q8, um ehrlich zu sein. Beim Q8 finde ich, ist es nicht so auffällig. Also der Q8 gefällt mir ganz gut, Audi Q8. Aber ansonsten bin ich auch eher bei der klassischen aber SUV-Form.
Auch so Mercedes GLC oder so, da finde ich auch den Standard GLC, finde ich.
GLC, GLE.
Finde ich deutlich attraktiver als die Coupé-Variante.
Bei BMW auch. Also X3 finde ich deutlich ansprechender als X4.
Ja.
X5 deutlich ansprechender als X6.
Ja.
Was ich hier noch notiert habe, es hat sehr schöne Details, das Auto. Und zwar in der Seitenansicht der Rückleuchten, die gehen ja so ein bisschen in die Seite über. Da hat man dann so kleine beleuchtete Audi-Logos. Das sieht schon wirklich sehr schön aus, sehr wertig. Da kommen wir wieder zu dieser hochwertigen Ästhetik. Das ist wirklich gut. Und ich glaube, was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, dass unser Testwagen auch noch das S-Line-Paket hatte.
Ja.
Das ist natürlich auch nochmal eine Ecke sportlicher. Das hat spezielle Schürzen, ein S-Line-Signatur auf den Kotflügeln so. Sportfahrwerk hat der Wagen dann auch. Aber es wirkt so ein bisschen sportlicher. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde, bei den Elektroautos wirkt das S-Line außen nicht oder ist nicht so ein großer Unterschied wie bei den Verbrennern.
Mhm.
Aber es gibt dem Ganzen doch, wie gesagt, nochmal so eine sportliche Note.
Ja. Außerdem wollen wir noch kurz erwähnen, die Felgen.
Ja.
Die auf unserem, in Anführungszeichen, Q4 aufgezogen waren. Denn es ist so eine Mischung. Audi hat anscheinend gut zugehört bei uns, weil wir in der RS6-Folge haben wir ja ein bisschen
Folge 21.
Genau, haben wir ja uns ein bisschen über die etwas langweilige Farbgestaltung des Autos unterhalten. Also in diesem Basic Rot.
Mhm. Mit Alupaket.
Mit Alupaket. Das hat Audi scheinbar gehört. Und wir haben beim RS6 auch gesagt, mit den Felgen. Mein lieber Mann, das waren glaube ich 22 Zoll.
22 Zoll, ja.
Damit in die Tiefgarage reinfahren. Schweißausbrüche sind vorprogrammiert. Beim Q4 wurde das angepasst.
Haben sie uns extra kleine Felgen gegeben, damit nichts kaputt geht.
Aber dafür eine sehr spannende Außenfarbe. Wir kommen erstmal zu den Felgen.
Ja.
Eigentlich ist bei S-Line, wenn ich mich richtig entsinne, 20 Zoll Standard, ne?
Genau, also es gibt den Q4 mit Felgengrößen zwischen 19 und 21 Zoll. Wer S-Line bestellt, hat mindestens 20 Zoll Felgen schon mal inklusive. Unser Testwagen hatte allerdings 19 Zoll Felgen montiert, also die kleinstmöglichen. 5W-Speichen Aero hießen die. Das lag wahrscheinlich daran, vermute ich jetzt einfach mal, dass noch Winterräder montiert waren beim Q4. Ich muss einfach sagen, weil das Auto auch sehr mächtig wirkt, 19 Zoll ist tatsächlich ziemlich klein. Also rein optisch gesehen ist es einfach nicht so groß. Ich habe schon einige Q4 mit 21 Zoll gesehen und das wirkt optisch einfach deutlich stimmiger. Also das Auto braucht schon relativ große Felgen.
Ja.
Und da muss man dann tatsächlich ja auch nochmal den Vergleich ziehen. Sowohl Enyaq als auch ID.4 kamen mit 21 Zoll.
Mhm. Also relativ kleine Felgen für dieses doch sehr große, designmäßig ansonsten sehr gelungene Auto.
Das ist eigentlich verrückt, wenn man sich das mal überlegt.
Ja. 19 Zoll.
Ist 19 Zoll, also jetzt klingt das wieder, als wären wir hier irgendwie die Rentner. Aber vor ein paar Jahren war 19 Zoll, wo man noch dachte, so krass, 19 Zoll, das sind echt große Puschen so. Und heutzutage, das liegt halt daran, dass die Autos so groß werden, da sagt man plötzlich, gerade so bei diesen Elektro-SUVs oder allgemein bei SUVs, sagt man 19 Zoll, die sehen total verloren aus.
Stimmt, aber so wie du schon sagst, also es liegt halt auch an den Proportionen des Restautos, wie groß die Räder wirken. Und wenn man sich mal zum Beispiel auf unserem Instagram @autobild.de, alles in einem durchgeschrieben, den Q4, also die Fotos des Q4 anguckt und mal drauf achtet, wie viel Masse sozusagen zwischen unterer Fensterkante und Boden liegt. Also das ist halt ein massiges Auto und dementsprechend müssen da eigentlich auch schon sehr, sehr große Felgen drauf, damit das ansatzweise proportional aussieht, ne? Dass man nicht den Eindruck hat, okay, was ist das denn für ein Klotz? Je kleiner die Räder, desto klotziger wirkt das Auto dann eben.
Absolut, ja, das stimmt. Okay, genug zu den Rädern.
Jetzt
kommen wir zu der Farbe.
Da freust du dich schon die ganze Zeit drauf.
Da freue ich mich drauf. Also ich habe ja sowieso so ein Faible für Farben. Und wie du ja schon sagtest, die Konfiguration des RS6 aus Folge 21, die hat uns beiden jetzt ja nicht so ganz so gut gefallen. Aber da hat Audi scheinbar gut zugehört und hat uns den Q4 in einer ziemlich besonderen Farbe hingestellt. Mhm. Und zwar Aurora Violett Metallic.
Ja.
Das ist so ein ganz dunkles Lila und mich erinnert die Farbe an die BMW-Farbe Daytona Violett.
Mhm.
Der Audi-Farbton ist noch so ein kleines bisschen dunkler, also das ist jetzt wirklich nicht so ein helles Lila, womit man so mega auffällt. Das ist eher so ein bisschen Understatement, aber dann beim zweiten Hingucken denkt man, ah, okay, das ist ja gar nicht schwarz, das ist ja was anderes. Dann sieht man so, dass es was Besonderes ist und das gefällt mir richtig gut. Und ich habe mir auch nochmal hier im Konfigurator geschaut. Meiner Meinung nach wäre das, oder wenn ich mir jetzt einen Q4 e-tron kaufen würde, wäre das die Farbe, die ich nehmen würde.
Mhm. Gehe ich mit? Mich erinnert der Farbton an eine Porsche-Farbe, Viola Metallic.
Mhm.
Das ist auch so ein richtig schönes, tiefes Lila. Und ich finde, das Schöne an dieser Farbe ist, dass das Auto von Weitem unscheinbar ist, also es ist jetzt nicht so ein kreischiger Farbton natürlich und man könnte vielleicht denken, je nach Lichtverhältnis, okay, das ist ein schwarzes Auto und je näher man kommt, desto mehr merkt man, ach nee, oh, ist doch gar nicht schwarz, ist lila, so ein tiefes Lila, sieht schick aus.
Ja, ist aber übrigens auch die teuerste Farbe natürlich wieder.
Ja, klar.
1000 Euro Aufpreis.
Lässt sich Audi natürlich bezahlen. Und ich glaube, zu den Farben hattest du noch was rausgefunden, ne? Da geht es um die Individualisierung des Q4, was die Farbtöne angeht. Mhm. Also man kann ja sonst bei Audi auch sich wirklich eigentlich so gut wie jeden Farbton anmischen lassen.
Genau, also du kannst tatsächlich bei Audi bei fast allen Modellen als Exclusive-Farbe erstmal jede Farbe auch von anderen Herstellern anfragen. Das wird dann eben geprüft, je nachdem, wo das Auto auch gebaut wird, ob das verfügbar ist. Und dann kann man sich tatsächlich auch seinen A6 oder A7 oder R8 in einer Porsche-Farbe oder einer Mercedes-Farbe bestellen. Oder auch in einer Ferrari-Farbe, wenn man möchte. Diese Option gibt es für den Q4 leider nicht.
Mhm.
Das ist ein bisschen schade, weil ich finde, das ist wirklich eine feine Sache. So Individualisierung wird ja beim Auto auch immer wichtiger. Und es kostet auch natürlich je nach Farbe gar nicht so viel. Ich meine, der Aufpreis liegt so roundabout irgendwie im günstigsten Fall so bei 2.800 Euro, glaube ich, je nach Modell. Finde ich schon, klar ist das viel Geld, aber wenn man dafür wirklich so ein Einzelstück, wenn ich das mal so sagen darf, bekommt, schon cool. Ja, beim Q4 leider nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mit dem Standort zu tun hat, denn der Q4 wird übrigens genau wie der ID4 im VW-Werk in Zwickau gebaut.
Wahrscheinlich liegt es daran, dass einfach die Produktionsstraße, dass das daran hängt, dass man dann nicht irgendwie noch so einen Abzweig machen kann, wo man dann die Sonderfarben.
Ja, schade eigentlich. So ein Q4 in dunkelgrün oder so würde sicherlich auch gut aussehen. Vielleicht kommt das ja auch noch. Wer weiß. Der Q4 ist ja ganz frisch am Markt.
Audi hört ja zu.
Genau. Übrigens müssen wir an dieser Stelle nochmal erwähnen, weil wir ja so geschwitzt haben mit dem RS6, mit der Tiefgarageneinfahrt, die wirklich ziemlich eng ist. Da hat scheinbar nicht nur Audi zugehört, sondern hier auch die Gebäudeverwaltung. Denn in der Zwischenzeit, es sind ja einige Monate vergangen, wurden tatsächlich einige von diesen ganz kritischen Bordsteinen, diesen Fahrbahnunterteilungen, entfernt. Und jetzt ist die Tiefgarage entschärft, sage ich mal.
Ja, immer noch nicht ganz leicht, aber zumindest schon wesentlich einfacher zu befahren als vorher. Ja, das stimmt. Wünschst du dir sonst noch irgendwas?
Ja, ich überlege mal.
Jetzt ist die Gelegenheit.
Scheinbar können wir hier Wünsche äußern, wie wir lustig sind. Nein, Spaß beiseite. Um nochmal das Optik-Kapitel so abzurunden. Also persönlich gefiel mir unser Testwagen sehr gut. Mit Ausnahme der kleinen Felgen, also ich finde, der braucht schon 21 Zoll. Und ich bin einfach kein Fan von diesen Modellschriftzügen. Also beim Q4 steht links Q4 und rechts steht dann eben die Motorisierung, in unserem Fall 40 e-tron. So, das kann man ja aber ohne Aufpreis abbestellen. Und ich persönlich, aber das haben wir beide schon gesagt, würde auch einen normalen Q4 e-tron vorziehen. Abgesehen davon wirklich ein ansprechendes Auto.
Ja, so, und jetzt, wo du das schon mal zusammengefasst hast, jetzt machen wir nochmal einen kurzen Strich hier drunter. Und jetzt kommt die große Frage, designtechnisch. ID4, Q4 oder Enyaq? Deine Wahl bitte.
Ich bin tatsächlich, es ist ein knappes Rennen, aber ich bin designtechnisch beim Enyaq. Dazu muss ich sagen, der Enyaq, den wir hatten, der sah auch gut aus. Der hatte Sportline in diesem Blau, Energy Blau heißt das, glaube ich, mit 21 Zoll Felgen. Und ich mag eben dieses kühle, eckige Design. Also der Enyaq, so wie wir ihn hatten, steht auf 1. Dann kurz dahinter der Q4, der gefällt mir auch ganz gut. Der ID4 ist nicht so mein Geschmack, muss ich sagen. Ist mir zu rund gelutscht.
Bisschen knubbelig, ne?
Ja.
Ja, geht mir genauso. 1, 2, 3 kann ich nur unterschreiben auf 1 der Enyaq. Zumindest so, wie wir ihn hatten. Sah ja sehr, sehr schick aus. Ja. Okay, gut. Haben wir das schon mal festgestellt?
Einigkeit
wie immer.
Einigkeit beim Design. Vielleicht ist es beim Innenraum anders.
Innenraum.
Das Erste, das mir beim Innenraum aufgefallen ist, ist jetzt wahrscheinlich für die wenigsten überraschend. Aber möchte ich trotzdem an dieser Stelle ganz am Anfang loswerden. Der Innenraum des Q4 wirkt sehr hochwertig. Also man hat gleich so dieses typische Audi-Feeling, wenn man einsteigt. Alles, was man anfasst, fühlt sich sehr wertig an. Es sieht sehr gut aus. Die Verarbeitung ist top. Die Materialien sind sehr gut. Und das lag jetzt auch nicht nur daran, dass unser Wagen auch das S-Line-Interieur-Paket hatte, also S-Line außen und innen. In unserem Fall mit Sportsitzen in Kunstleder und Alcantara, sprich die Sitzwangen sind Kunstleder und die Sitzflächen Alcantara mit so einer schicken Rautensteppung, kostet auch guten Aufpreis, 3.140 Euro. Aber gerade die Sitze, die sind es auf jeden Fall wert. Man könnte die auch in Vollleder haben, kostet glaube ich nochmal 750 Euro mehr. Würde ich jetzt gar nicht unbedingt wählen. Ich finde diese Alcantara
sieht schick aus.
Diese Alcantara-Kunstleder-Kombi richtig gut.
Und man sitzt auch hervorragend in diesen Sitzen. Also absolut. Wer jetzt denkt, okay, S-Line, Sportsitz, das ist irgendwie eine harte Angelegenheit oder so, überhaupt gar nicht. Also absolut langstreckentauglich.
Ja, mega.
Sehr schön einstellbar, also ergonomisch, tipptopp.
Ja, man kann auch optional so eine rote Rautensteppung haben, wer es ein bisschen sportlicher mag. Ist natürlich auch ein bisschen abhängig, finde ich, immer von der Außenfarbe zu lila. Wäre rot jetzt ein bisschen für meinen Geschmack, und das soll schon was heißen, ein bisschen zu wild. so, aber ist auch auf jeden Fall möglich. Und Wir saßen jetzt zwar nicht, also ich zumindest nicht, weiß nicht, ob du mal einen Q4 in der Basis gefahren bist, diese Basissitze einfach von den Bildern her, sehen die halt schon, ja, eine ganze Ecke weniger unterstützend aus. Also die haben auch eine normale Kopfstütze und die sehen halt eher aus wie Stühle. Und die Sportsitze, die lohnen sich auf jeden Fall. Außerdem ist ja im S-Line Interior-Paket sind nicht nur die Sportsitze drin, sondern auch ein schwarzer Dachhimmel. Das finde ich immer top. Habe ich, glaube ich, schon zur Genüge hier kundgetan. Aber
das ist schon breit gewalzt.
Das ist wirklich, ja. Also es verleiht dem Ganzen immer so ein sportliches Feeling, ohne dass es drückend wirkt bei den meisten Autos. Außerdem noch so Kleinigkeiten, Edelstahl, Pedalerie. Das sind jetzt Sachen, die sind nice to have, aber würde ich jetzt keinen großen Wert drauf legen.
Fühlst du das nicht?
An den Füßen. Ich fahre nicht barfuß.
Ist eigentlich nur ein Optikding, ne?
Ja.
Also ganz ehrlich, aber wann guckt man jetzt meinen Fußraum? Also ich mache das jetzt nicht so häufig.
Äußerst selten.
Ja.
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 Wie gesagt, das gibt's dann halt einfach zusätzlich in dem Paket.
Jetzt müssen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück machen. Cockpit-Aufbau. Du hast ja schon gesagt, das Ganze sieht gewohnt Audi-mäßig, ich würde mal so sagen, ein bisschen kühl technisch, aber sehr hochwertig. Also da ist jetzt nichts irgendwie mit irgendwie was Verspieltes oder so drin, sondern das ist schon sehr, sehr klar alles vom Design im Innenraum. Anders als Enyaq und ID4 hat der Q4 etwas, was den anderen so ein bisschen abgeht, zumindest in der Größe, und zwar digitale Instrumente, und zwar ein Virtual Cockpit, was wirklich auch so groß ist wie bei konventionellen Autos von Audi. Also da gibt es nicht diesen kleinen Bildschirm, wo man jetzt nur die nötigsten Informationen drauf hat, so wie Enyaq und ID4 das ja haben. Also was so ein bisschen so wie so ein Fahrradcomputer manchmal wirkt. Von der also skurril klein auf jeden Fall.
Ja, also da ist ja bei Enyaq und ID4 ist ja bewusst so reduziert gehalten. Und der Q4, der hat eben ein 10,25 Zoll digitales Cockpit. Und dadurch wirkt er halt viel mehr wie ein ganz normales Auto. Also man hat da halt ganz normale Anzeigemöglichkeiten. In unserem Fall hatten wir jetzt noch das Virtual Cockpit Plus an Bord. Da hast du wirklich unzählige Einstellmöglichkeiten. Kannst du die Karte groß anzeigen lassen, etc. Also eigentlich letztendlich so, wie man es von den meisten modernen Audis kennt. Finde ich ja absolut top, muss ich sagen. Also diese reduzierte Ansicht, die ist jetzt nicht störend, aber wenn ich die volle Ansicht, nenne ich es jetzt mal, haben kann, finde ich es halt geiler. Also mir gefällt das normale Cockpit, so wie es jetzt im Q4 ist, besser als diese kleineren im ID4 oder auch im Enyaq.
Ja, aber ist schon ein bisschen übersichtlicher. Du hast halt irgendwie den Eindruck, du hast mehr Informationen und die Informationen haben auch die entsprechende Fläche. Und du kannst das ja auch modifizieren sozusagen, einfach durch die View-Taste kannst du ja verschiedene Grafiken sozusagen reinlegen, kannst du das Navi direkt als Karte einblenden lassen und so, das ist schon.
Also du hast tatsächlich auch drei unterschiedliche Darstellungsoptionen, Classic, Sport und e-tron bei diesem Virtual Cockpit Plus. Das ist schon eine feine Sache, finde ich. Also das ist gut. Außerdem Unterschied, der Navi-Bildschirm beim Q4 ist der in den Armaturenträger eingelassen.
Ja.
11,6 Zoll misst der. Da haben eben Enyaq und ID4 den so aufgesetzt. Auch das ist Geschmackssache. Es wirkt halt so alles ein bisschen, ja, ich weiß nicht, mehr beisammen. Macht das Sinn so von der Formulierung
her? Ja, es ist halt so ein bisschen so wie ein Block, ne? Also genau. Das ist schon, da ist. Das sieht nicht so zart aus wie ein aufgesetzter Bildschirm. Ich habe ja auch immer so ein bisschen Sorge bei aufgesetzten Bildschirmen. Ich bleibe irgendwo hängen und dann ruppe ich den ab oder so. Ne? Also das ist schon.
Ich weiß jetzt nicht, ob das passiert. Da musst du aber wirklich
so oft
gewaltig
passiert.
Hängen bleiben.
Da muss man schon sehr, sehr gut hängen bleiben. Aber trotzdem irgendwie, wenn das wirklich eingelassen ist in den Armaturenträger, finde ich, sieht das, es ist ja eben so aus einem Guss dann. Ne?
Absolut. Und was wirklich hervorragend ist beim Q4, er hat noch klassische Knöpfe und Tasten.
Ja.
Also das ist, ja, einfach gut zu bedienen. Das kann man leider nicht anders sagen. Die Klimabedienung, ganz klassisch, Tasten, wärmer, kälter, mehr Lüftung, weniger Lüftung.
Ja, und auch mit nach oben, nach unten. Ne?
Genau.
Also es ist so ein kleiner Wippschalter sozusagen für die Temperatur. Nach oben klicken, wird's wärmer, nach unten klicken, wird's kälter. Ja, geht es besser?
Nein.
Nein.
Und wir haben ja gerade beim ID.4 auch ein bisschen geschimpft, so diese Touchflächen zum Wärmer und Kälter machen, die lenken halt auch ab. Man findet sie nicht so einfach. Diese Tasten, das ist halt über Jahre gelernt. Man weiß, wo die sind. Man klickt, man kriegt ein haptisches Feedback. Und man weiß also, ohne dahin zu gucken, ah, alles klar, jetzt habe ich wahrscheinlich 0,5 Wärmer, Kälter gemacht. Und genauso übrigens auch für Sitzheizung, Heckscheibenheizung, das sind alles Tasten, da klicke ich drauf, kriege ein haptisches Feedback und weiß, alles klar, das ist an oder aus.
Auch die Beleuchtungsinsel, wie ich das jetzt mal nennen würde, links unten am Lenkrad oder hinterm Lenkrad sozusagen auf dem Armaturenbrett oder ja, links unten halt, die ja beim ID.4 und auch beim Enyaq, glaube ich auch, Touchflächen sind, also beim ID.4 unter Garantie.
Ja.
Auch da kann man im Q4 noch eine Taste drücken und sozusagen dann durch auf Auto, Standlicht und so weiter einfach durchswitchen. Auch das super, weil man kommt nicht aus Versehen irgendwo dran, wenn man mal hingreift, sondern weiß schon, okay, ich klicke, es passiert was.
Also da sind wir uns einig und da lassen wir auch nicht mit uns reden. Das ist einfach, das ist einfach gut. Und das hat der Q4 wirklich perfekt. Ebenfalls gut, das Head-Up-Display.
Ja.
Sehr.
Stimmt.
Sehr klar. Viele Informationen, wenn man möchte, werden da eingeblendet. Ich bin sowieso ein großer Freund vom Head-Up-Display. Also das erleichtert einem wirklich vieles.
Gerade bei Navi-Hinweisen und so.
Genau.
Ne? Wenn dann einfach auch die Pfeile schon quasi direkt in der Frontscheibe zu sehen sind. Dann
ist oder auch Verkehrszeichenerkennung. Wie oft hat man es? Dann denkt man, wie schnell ist hier eigentlich gerade?
Ja.
Dann kommt kein Schild, aber du hast es halt im Idealfall im Head-Up-Display direkt eingeblendet. Also das ist absolut top.
Übrigens, hast du diese geheime Funktion vom Head-Up-Display gefunden? Naja, geheim nicht. Aber ich hab ein bisschen da in den Einstellungen da rumgedaddelt.
Dass du es neigen kannst, oder?
Genau, also man kann es nach rechts und nach links neigen. Also um die Längsachse sozusagen drehen. Ich weiß nicht genau, warum das jetzt möglich sein soll. Wenn man jetzt einen sehr schweren Fahrer hat zum Beispiel und einen sehr leichten Beifahrer, dann könnte man das Head-Up-Display trotzdem noch so ausrichten, dass es wirklich perfekt horizontal auf der Straße liegt. Der einzige Use-Case, der mir eingefallen ist. Also es ist ein bisschen eigenartig, aber schön, dass man es machen kann. Das ist super.
Ja, braucht man wahrscheinlich nie, aber gut, dass es möglich wäre. Jetzt erinnere ich mich noch an eine Situation, als ich dich mit dem Q4 abgeholt habe. Davor ist es mir logischerweise nicht aufgefallen. Und dann bist du auf den Beifahrersitz gestiegen. Und was hast du dann als erstes gesagt, beziehungsweise was dir als erstes aufgefallen?
Mir ist aufgefallen, dass das Armaturenbrett doch sehr stark auf den Fahrer ausgerichtet ist. Es ist wirklich so ein bisschen so, als würde man als Beifahrer stören. So. Man wird so ein bisschen ausgesperrt. Das Armaturenbrett macht sozusagen kurz vor dem linken Knie des Beifahrers, macht das nochmal so eine Ecke drin, dass man sich wirklich ein bisschen so vorkommt, okay, ich spiele hier auf jeden Fall keine besonders große Rolle. Alles geht zum Fahrer hin, alle Bedienungen und so. Ich habe mich da ein bisschen nutzlos gefühlt da auf der rechten Seite.
Und ich habe mich dann natürlich auch nochmal auf den Beifahrersitz gesetzt. Und einem fällt auch schon auf, dass das Cockpit allgemein doch relativ massiv aufbaut. Also und vor allen Dingen ragt es relativ weit in den Fahrgastraum rein.
Ja.
Also das ist schon, so gut es für den Fahrer ist, weil es eben alles auf ihn ausgerichtet ist, so, ja, ist jetzt störend, es ist einfach nur unkonventionell für den Beifahrer.
Wenn man vorne links sitzt, ist alles super, ne? Also auch von der Bedienbarkeit
auf dem
und so.
Wichtigen
alles,
Platz.
Genau, auf dem wichtigen Platz. Da ist hat man wahrscheinlich weniger schwierige Gefühle dabei, aber als Beifahrer ist es schon ein bisschen komisch, so ein bisschen außen vor zu sitzen.
Jetzt haben wir alles im Cockpit behandelt, vorne.
Nur das eine entscheidende Teil noch nicht.
Da haben wir die ganze Zeit so drumrum manövriert.
Das haben wir uns aufgespart. Wir müssen auch dazu sagen, dass wir spielen ja mit offenen Karten hier. Wir nehmen diesen Podcast zum zweiten Mal auf. Ist es nicht
also
erstaunlich?
Diese Folge zum Q4, ja, die nehmen wir zum zweiten Mal auf. Warum?
Denn vorher hatten wir ein Störgeräusch auf dem einen Mikrofon. Wir haben den Fehler jetzt gefunden. Das heißt, wir können uns hier die Bälle jetzt eigentlich zuspielen. Wir müssen das eigentlich so super professionell jetzt alles hinkriegen, weil wir das alles schon mal gemacht haben.
Ja, genau. Und zwar reden wir über das Lenkrad.
Ja.
Und genau. Das Lenkrad beim Q4 ist wirklich sehr speziell. Audi verkauft es, also es war nicht das serienmäßige Lenkrad verbaut, sondern für 300 Euro extra gibt es das sogenannte Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Applikation in Chromoptik.
Was ist das Besondere daran? Der Name verrät es nicht.
Nee.
Es ist ein sechseckiges Lenkrad.
Ja, wenn man das sagt, dann hat ja jeder so ein Bild vor Augen. Sechsecken.
Ja, aber es sieht ja tatsächlich.
Ja, es stimmt,
es
ja
sieht
auch
genauso aus, wie es man sich ja vorstellt. Es ist wirklich sechseckig. Und mich hat das Ganze ganz stark an eine Fahrveranstaltung erinnert, damals in Los Angeles, mit der Studie vom e-tron GT, also von diesem Taycan-Bruder, den du eingangs schon erwähnt hast. Und der hatte ein ganz, ganz ähnliches Lenkrad. Und damals habe ich schon gedacht, boah, das sieht ja super futuristisch aus. Und jetzt steige ich in den Q4 e-tron und denke so, das ist ja das Lenkrad von dieser Studie damals. Verrückt. Also gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall, aber also ich fand's cool.
Ja, das kann ich jetzt auch schon mal sagen. Ich find's auch cool. Ich muss jetzt noch mal sagen, also sechseckig, das bedeutet, es ist unten und oben abgeflacht. Also unten abgeflachte Lenkräder kennen wir ja schon seit einer Weile. Oben abgeflachte Lenkräder, das ist wirklich sehr, sehr selten. Ich habe mal so ein bisschen in meinen Erinnerungen gekramt, so Supersportwagen-mäßig. Die sind dann eher weniger sechseckig, beziehungsweise nicht ganz so ausgeformt. Aber mit eckigen Lenkrädern sind mir eingefallen Ferrari LaFerrari. Und auch der Ford GT 2017, also die neueste Version des Ford GTs, die hat auch ein ziemlich eckiges Lenkrad. Und das ist also schon sehr speziell in einem Volumenfahrzeug, so ein Lenkrad zu finden. Wobei man natürlich jetzt hier nochmal ganz klar sagen muss, serienmäßig gibt es ein rundes Lenkrad.
Ja.
Wer jetzt sagt, boah, ey, nee, damit kann ich mich überhaupt nicht anfreunden, gar keine Lust irgendwie in so ein Sechseck zu fassen. Es gibt auch ein rundes Lenkrad für den Q4. Aber man kann, glaube ich, sagen, selbst wenn man am Anfang irgendwie skeptisch ist oder sich fragt, was soll das jetzt? Wenn man damit fährt, es ist eigentlich top.
Definitiv. Es ist so ein bisschen eigenartig, weil der Q4 e-tron ja von außen recht konventionell aussieht eigentlich vom Design. Und dann steigt man ein und denkt so, wow, was geht denn jetzt ab? Also das Cockpit sowieso schon futuristisch designt, würde ich sagen, mit den Bildschirmen und so, aber das Lenkrad setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf.
Ja.
Und das Lenkrad hat auch Tasten. Und jetzt könnte der Moment kommen, wo wir nicht einer Meinung sind.
Der wird kommen.
Ja, allerdings. Die Tasten am Lenkrad haben die gleiche Funktionsweise wie zum Beispiel beim VW ID.4, also hört gerne nochmal in die Folge rein. Da haben wir schon tatsächlich schon ein bisschen meckern müssen, weil diese Tasten so gestaltet sind, dass es im Grunde eine ganz große Taste ist, wo man dann verschiedene Bereiche drücken kann und irgendwie merkt diese Taste ungefähr, wo man hindrückt. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Und dieses Konzept hat auch der Q4 e-tron. Und wie findest du das, lieber Jan Götze?
In einem Wort, schlecht. Ja, also ich habe mich ja schon in Folge 21 beim ID.4 darüber ausgelassen. Also ich sehe keinen Vorteil darin und nur Nachteile. Also man hat das Gefühl, beziehungsweise man hat eben nicht das Gefühl, wo man hindrückt. Man drückt so oben auf die Taste, möchte laut oder leiser machen beispielsweise oder ein Lied weiter oder einen Sender weiter. Und man drückt aber diese ganze Einheit und dann, also ja, es funktioniert meistens. Aber was sprach denn gegen klassische voneinander getrennte Tasten, so wie es die Vorgängergeneration bei VW und auch bei Audi haben. Wobei, es gibt ja auch noch so Zwitter-Modelle beispielsweise. Audi A3, der ist ja auch relativ neu. Der hat halt noch das alte, klassische, die klassische Anordnung der Tasten. So, und wenn man das Auto dann mal fährt, dann ist es schon, also für mich gibt es einfach keinen Vorteil. Und das Schlimmste ist, dass mir die gute alte Rolle zum Laut- und Leiser-Machen fehlt.
Ja, das stimmt.
Es gibt
Tasten, ne?
Genau, du hast auch also Tasten zum Laut- und Leiser-Machen. Mit der Rolle kannst du erstmal viel besser und schneller laut und leise machen,
ja,
als mit Tasten. Und die ist halt einfach perfekt, die funktioniert. Also, ja, da muss ich sagen, wenn man jetzt ganz penibel ist, dann hat das vielleicht beim Q4 ein bisschen besser funktioniert, ein bisschen zuverlässiger als beim ID4, aber immer noch nicht ansatzweise so gut wie mit den alten Tasten.
Ja, grundsätzlich ja. Jetzt kommen zwei Einwände von meiner Seite. Also erstens, wie du auch schon gesagt hast, wenn man penibel ist, muss man es erwähnen und das möchte ich machen, weil es ist mir aufgefallen, dass selbst mit dieser einen großen Lenkradtaste habe ich beim Q4 e-tron nicht Doppelklicker gehabt, was beim ID4 im Grunde so gut wie jedes Mal passiert ist, dass ich irgendwie Doppeltasten gedrückt habe. Und irgendwie fühlt sich das Ganze ein bisschen präziser an als beim ID4. Das heißt, da, wo ich gedrückt habe, da habe ich dann auch dementsprechend die Funktion erwischt. Also es war nicht so, dass ich irgendwo gedrückt habe und dann fühlt sich das so komisch an, als wäre das so eine Wippe oder so. Also von der Funktion her hat das gut funktioniert bei mir. Von daher bin jetzt kein großer Fan davon, aber solange es alles funktioniert und sich gut anfühlt beim Bedienen, wunderbar. Haken dran für mich. Du hast die Rolle erwähnt, also ja, diese kleine Walze zum lauter leiser machen. Vermisse ich im Q4 e-tron überhaupt gar nicht, vermisse ich aber grundsätzlich auch in keinem Audi, denn es gibt ja noch auf der Mittelkonsole rechts so in Richtung Beifahrer, da wo keiner sitzen mag, da gibt es noch diesen kleinen Drehdrücksteller, der nur für die Audiofunktion ist. Also das heißt, so ein kleines Rädchen, wo man lauter leiser drehen kann, aber man kann auch dadurch, dass man das nach rechts oder nach links klickt, kann man zum Beispiel auch den nächsten Track springen oder eben zurückspringen, je nachdem, oder in die nächste Radiostation, wie man es auch will. Und dieses Teil
gibt es im Q4 nicht. Müssen wir schon
warte
sagen.
Ab. Dieses Teil finde ich, also das ist für mich auf jeden Fall das Teil überhaupt, wenn es um Lautstärke geht, egal in welchem Audi, weil das super gut erreichbar ist mit der rechten Hand, super intuitiv zu bedienen. Und dieses Teil gibt es beim Q4 zwar nicht, das ist richtig, aber was es gibt das Ganze als kleine runde Touchfläche, sodass man anhand des Randes dieser Touchfläche kann man lauter drehen und leiser drehen, das funktioniert wunderbar, alles exzellent. Und man kann dann eben auch nach rechts und nach links klicken nochmal für den nächsten Track oder den davor. Von daher, von meiner Seite aus, alles bestens.
Und das ist ganz witzig, denn diese Fläche oder auch vorher den Drehdrückknopf benutze ich nie. Wirklich, das ist einfach komplett unbenutzt. Ich benutze immer alles am Lenkrad, weil für mich ist das komfortabler, aber da sieht man mal, wie unterschiedlich die Nutzungsweise sein kann.
Ja.
Und wenn wir gerade schon bei Musik sind, dann können wir auch nochmal an dieser Stelle erwähnen, der Q4 hat ein Sonos-Soundsystem an Bord. Und das ist insofern zumindest erwähnenswert, denn eigentlich setzt Audi ja bei den meisten Modellen auf Bang & Olufsen-Soundsysteme. Beim Q4 ist eben jetzt das größte Soundsystem von Sonos. Wer Sonos nicht kennt, die machen so, ja, fürs Heimnetzwerk machen die
so WLAN.
WLAN-Lautsprecher in verschiedenen Größen. Ich weiß gar nicht, ob der Q4 das erste Audi-Modell mit Sonos-Anlage ist. Ich glaube fast ja, aber da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Also mir wäre es auch noch in keinem anderen aufgefallen.
Es gibt auf jeden Fall insgesamt quasi drei unterschiedliche Soundsysteme. Es gibt die Basis, dann gibt es ein sogenanntes Soundsystem für 290 Euro Aufpreis. Und es gibt das Sonos-System, das kostet 700 Euro, also auch noch vertretbar, finde ich, für ein Soundsystem. Und hat mir tatsächlich richtig gut gefallen. Also guten Sound geliefert. Ich habe auch zu Hause Sonos-Produkte und bin ganz angetan davon. Also da Haken dran. Wer gerne Musik hört, der sollte diese 700 Euro einplanen.
Sie hörten unbezahlte Werbung.
Ja,
richtig. Er ist einfach überzeugt. Okay, Haben wir noch was zum Innenraum? Doch, eine Sache habe ich noch zum Innenraum. Eher im Bereich Hardware.
Ja.
Sportback, abfallende Dachlinie zum Heck. Als ich das Auto gesehen habe.
Wir müssen noch hinten einsteigen.
Habe ich nämlich gedacht, oh, das wird hinten auf jeden Fall eng für mich. Mhm. Aber du fängst an.
Ja, bei mir ist es halt relativ einfach. Mit 1,83 sitze ich total gut hinten. Also ich habe keinerlei Probleme, weder bei den Knien noch bei der abfallenden Dachlinie. Und genau das, was Peter gerade angesprochen hat, ist ja bei Coupés und auch bei SUV-Coupés immer so eine Sache. Es sieht zwar sportlich aus, aber nachher sitzt man da irgendwie so mit angewinkeltem Kopf oder sitzt wie in so einer Höhle, weil alles so dunkel ist und die Scheiben so schmal. War bei mir mit meiner Größe gar kein Problem, aber jetzt kommst du.
1,95, kein Problem. Richtig gut. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber ich kann hinten echt gut sitzen, auch wenn der Sitz vorne auf mich eingestellt bleibt. Also vier große Erwachsene im Q4 e-tron. Sportback muss man dazu sagen. Aber ich gehe davon aus, dass der normale Q4 e-tron ähnlich viel Platz bietet.
Ja.
Also vier große Erwachsene können da ohne weiteres auf schöne, lange Reisen gehen.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig und überraschend, weil es eben so stark abfällt, das Dach. Wir haben den Kofferraum, das Volumen schon erwähnt, 535 Liter, 15 mehr als beim normalen Q4 e-tron. Aber eine Sache möchte ich hier noch positiv hervorheben. Mhm. Der Q4 hat einen doppelten Ladeboden, wo man das Kabel reinstecken kann oder platzieren kann. Ich muss sagen, das haben halt nicht alle Elektroautos und ich finde das ideal, denn sonst liegt das Kabel entweder einfach im Kofferraum rum, dann stellt man irgendwas drauf oder muss es so zur Seite packen oder man legt es in den Fußraum. Das nervt immer. Doppelter Ladeboden ist gut, aber es geht noch besser, ne?
Natürlich mit dem allseits beliebten und begehrten Frunk, also mit dem kleinen Kofferraum Abteil unter der Fronthaube, wo man dann eben diesen ganzen Ladekram irgendwie einfach reindonnern kann. Und dann hat das seinen Platz. Und das hat natürlich auch den großen, großen Vorteil, dass du dann den Kofferraum auch beladen kannst.
Genau.
Weil nichts ist ja ärgerlicher, als wenn man jetzt irgendwie was transportiert und dann merkt man, ach, jetzt hätte ich doch gerne das Kabel.
Schön voll bepackt in Urlaub, alles gerade so Tetris-mäßig da reingepackt.
Genau, und dann ist das Kabel.
Musst du alles tetrismäßig rauspacken, weil das im doppelten Ladeboden ist. Ja, das stimmt natürlich. Aber wenn man jetzt nur mit leichtem Gepäck fährt, ist schon mal so ein doppelter Ladeboden eine Menge wert. Also ich finde es immer schön, wenn man das Kabel da verstauen kann. Ja,
das fliegt auch nicht so rum, ne?
Genau, es poltert nichts oder
rumpelt
so.
Rumpelt das da durch den Kofferraum.
Also, das ist gut.
Ich gucke auf die Uhr, Jan. Wir haben schon richtig viel erzählt zum Q4 e-tron. Ich glaube, wir setzen den Cut.
Ja, aber erst müssen wir noch sagen, Innenraumkapitel, was ist unser Favorit?
Oh, fast hätte ich es vergessen. Ja.
Ich habe eben angefangen, jetzt hast du.
Q4 e-tron. Audi-Innenräume sind sowieso immer schon sehr schick. Und ja, wir haben es gesagt, dadurch, dass es so konventionell auch aufgebaut ist mit den digitalen Instrumenten, es liegt schon vorne.
Ja, 100% bin ich dabei. Wieder ein bisschen langweilig für euch als Zuhörer. Aber ja, der Q4 e-tron Innenraum ist wirklich top. Man könnte jetzt natürlich anführen, der Enyaq bietet noch ein bisschen mehr Platz auf der Rücksitzbank. Ja. Aber der Q4 e-tron hat auch schon viel Platz. Und deshalb bin ich auch auf jeden Fall beim Q4. Q4 auf 1, Enyaq auf 2,
ja.
ID4 auf 3.
Ja, aber Beifahrer wäre ich am liebsten im Enyaq.
Gut. Und wie sich das Fahrzeug fährt und wie weit wir damit so gekommen sind, was es eventuell für Probleme gab, das hört ihr dann im zweiten Teil der Folge zum Q4 Sportback e-tron. Die kommt nächste Woche.
Und richtig.
Ich würde sagen, uns bleibt nichts anderes übrig, als uns zu bedanken fürs Zuhören.
Korrekt.
Und wenn ihr noch was habt, schreibt uns gern.
podcast@autobild.de. Übrigens, wenn ihr natürlich auch das hier auf Podcast-Plattformen hört, lasst gerne eine gute Bewertung da. Das ist natürlich, das supportet uns auf jeden Fall sehr.
Das hilft uns und kostet nichts.
Das ist richtig. Kostenlos auch noch. Gut, alles klar. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank und ja, bis dann.
Bis dahin. Ciao, ciao.